NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
Mit Astrid Wulff, hallo. Ich bin im Wohnzimmer von Maike Winnemuth. Sie ist Journalistin, hat für den Stern, Geo und das SZ-Magazin geschrieben, hat 500.000 bei Günther Jauch gewonnen, hat dann ein Jahr in 12 Städten auf der ganzen Welt gelebt. Und wie das war, erzählt sie in ihrem Bestseller Das große Los. Mittlerweile lebt sie in Lübeck und in ihrem Gartenhaus an der Ostsee. Und auch über diese spät entdeckte Leidenschaft Gärtnern hat sie geschrieben, und zwar bin im Garten. In ihrem neuen Buch geht es um eine ganz andere Großliebe. Und die wird offensichtlich, wenn man sich hier im Wohnzimmer umguckt und die ganzen Bücherstapel und auch das recht beeindruckende Bücherregal im Flur sieht. Eine Seite noch, warum Lesen uns so glücklich macht, heißt ihr neues Buch. Und dafür haben sie sich einen Sommer lang beim Lesen beobachtet und sich mit Menschen ausgetauscht, denen das Lesen auch so wichtig ist. Moin, Maike Winnemuth.
Moin.
Sie zitieren Virginia Woolf, die sagt, Lesen ist eine Tätigkeit, die sehr viel Zeit verschlingt und eigentlich doch nichts Ergreifbares hinterlässt. Hat sie recht?
Selbstverständlich hat sie recht, was uns allerdings nicht davon abhalten sollte, trotzdem zu lesen. Mir ist es ja selbst so gegangen, dass ich, wahrscheinlich jedem geht es so, dass man manchmal Bücher liest, die man nach einer Woche dann schon wieder vergessen hat. Aber mein Freund Florian sagt immer, irgendwelche Schwebstoffe, die lagern sich dann doch ab. Also eine Mikroerinnerung bleibt irgendetwas, ein Satz, eine Idee verfängt sich und kommt dann möglicherweise nach Jahren wieder so aufgetaucht aus unserem Hirnnebel. Und insofern ist das immer eine gute Idee, auch wenn man hinterher nicht unbedingt immer sagen könnte nach jedem Buch, warum man das gelesen hat oder lesen sollte. Es ist schon zeitraubend lesen, selbstverständlich. Und genau das finde ich gut daran. Man zieht sich raus aus der Welt. Man ist für eine Weile, ein paar Stunden einfach nicht verfügbar, man ist verschwunden, man ist nur allein mit sich und dem Buch, und das finde ich unglaublich schön und luxuriös.
Sie schreiben auch, oder es war ein Zitat, das weiß ich gerade nicht mehr genau, Bücher ermuntern, leicht irre und deshalb unvergessliche Dinge zu unternehmen. Sie zum Beispiel sind nach England gereist und haben die Großnichte von Virginia Woolf getroffen. Wie kam es dazu?
Auch meine Leidenschaft für Virginia Woolf tatsächlich, die hatte letztes Jahr ja den 100. Geburtstag von Mrs. Dalloway zu feiern, also was in England eine große Sache ist, dass der Roman 100 Jahre alt wurde. Und da fanden etliche Veranstaltungen statt, unter anderem eine Lesung im Garten von Virginia Woolfs Ferienhaus in Südengland. Und ich war zufällig oder auch nicht so zufällig in der Nähe. Und ich war mit meiner besten Freundin unterwegs, wir hatten eine Veranstaltung gebucht, für die es die Möglichkeit gab, eine normale Karte oder eine sehr, sehr, sehr teure Spezialkarte zu kaufen, die einem ermöglichte, eine Führung durch ein Haus zu machen, was mit Woolf zu tun hatte, und natürlich das Woolfhaus selber anzugucken. Und ich dachte, ach komm, das machen wir. Diese sehr teure Karte war hauptsächlich dazu gedacht, die Restaurierung des einzigen überlebenden Kleidungsstücks von Virginia Woolf zu finanzieren. Ein schwarzer Seidenschal, der ihr 1933 von Lady Ottoline Morell geschenkt wurde. Und ich dachte, gute Sache, zu meinem Geburtstag, es war der 65., schenke ich mir die Spende für Virginia Woolfs Seidenschal. Und so geschah es, dass wir dort Gäste waren unter sehr besonderen Umständen, und hinzu kam eben die Großnichte von Virginia Woolf, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe und die mich halt fast in Ohnmacht hat fallen lassen. Ich dachte, oh mein Gott, mit dieser Frau reden zu dürfen, die ihre Großtante und deren Mann noch erlebt hat natürlich und mit denen auch gelebt hat, das war schon sehr aufregend. Das war dann auch jedes Geld der Welt wert.
Auch andere unternehmen ja Dinge, weil sie sich durch ihre Bücher inspiriert fühlen. Die gehen zum Beispiel auf Weltreise, nachdem sie Das große Los gelesen haben. Wie ist das, wenn die Rückmeldung sie erreichen?
Das ist immer noch eine große Freude. Es gibt ja viele Leute, die das Buch, das vor 12 Jahren erschienen ist, erst jetzt lesen, weil sie jetzt erst drauf stoßen, und dann mir Mails schicken mit dem Inhalt, der mich immer noch erwärmt. Oh, es ist so inspirierend, ich will das auch machen, oder ich habe gerade beschlossen, jetzt ein Sabbatical einzureichen, oder ich habe gerade beschlossen, für einen Monat nach Paris zu ziehen oder ähnliches. Und genau das freut mich so, weil das genau die Idee war beim Schreiben vom großen Los, möglichst viele Leute auf möglichst dumme Ideen zu bringen. Und dass das immer noch funktioniert, finde ich fantastisch.
Und jetzt geht es ja auch darum, andere zum Lesen zu inspirieren. Jedes Kapitel von Eine Seite noch startet mit einer Liste, und zwar mit den Büchern, die Sie in dem Monat gelesen haben. Und das sind beeindruckend viele. So im Schnitt sind das 10 pro Monat, dann kommen noch ein paar Hörbücher dazu. Ist das so Ihr ganz normaler Durchlauf oder hat das mit dem Buch zu tun? Gehörte das zur Recherche?
Ach, vielleicht habe ich 2 oder 3 Bücher mehr gelesen, als ich normalerweise lese, aber 1 pro Woche, manchmal 2, je nachdem, wie dick es ist, lese ich sowieso. Und die Hörbücher höre ich einfach so nebenbei. Ich bin ja ein alter Fan vom NDR am Morgen vorgelesen. Das habe ich seit meiner Studentenzeit immer auch gehört. Jeden Morgen 8.30 Uhr wird eine halbe Stunde aus einem Buch vorgelesen. Und das ist so sehr in meinem System drin, dass ich das seit der Zeit gemacht habe und immer weiter tue. Und bei jedem Spaziergang wird ein Hörbuch gehört, beim Autofahren sowieso. Also da kommt man dann schon auf eine ganz schöne Menge an Büchern, die man so quasi nebenbei zu sich nehmen kann.
Ich höre total oft, ich würde gerne mehr lesen, aber ich kriege es einfach nicht unter. Wie schafft man das, wenn das Leben sich so voll anfühlt?
Gar nicht. Ich habe das auch nicht hingekriegt in der Zeit, wo mein Leben so in der Rush-Hour war. Zwischen, weiß nicht, 30 bis Mitte, Ende 40 hatte ich null Zeit zum Lesen, überhaupt nicht. Ich habe früher als Kind manisch viel gelesen und habe mich selbst gewundert, wie mir das so abhanden gekommen ist. Aber Gott sei Dank kam es dann wieder zurück. Also man kann sich das nicht abknapsen. Es macht auch keinen Sinn, sich zu zwingen zu lesen, wenn man wirklich gar keine Zeit dafür hat. Selbst wenn man abends dann im Bett noch müde 10 Seiten liest, liest man am nächsten Abend dieselben 10 Seiten wieder. Das ist meine Erfahrung. Die Zeit kommt schon noch wieder fürs Lesen. Entweder im Urlaub oder wenn man dann so steinalt ist wie ich.
Nach Ihrer Weltreise sind Sie von einer relativ großen Wohnung in eine sehr kleine gezogen, haben Ihren Besitz auch radikal runtergedampft, aber Bücher sind geblieben und es kommen auch immer mehr dazu. Warum sind die wichtig?
Stimmt nicht ganz, die Bücher sind auch gegangen. Als ich in die kleine Wohnung zog, bin ich mit 7 Büchern oder so umgezogen tatsächlich, also ganz wichtigen Büchern für mein Leben, die durften mit. Den Rest habe ich dann verschenkt oder verkauft. Eine Freundin von mir, die im Gebrauchtbuchmarkt aktiv ist, ich habe der den Schlüssel in die Hand gedrückt zu der alten Wohnung und den damals noch vollen Regalen, habe gesagt, bedien dich, mach damit was. Und ich dachte auch, das würde jetzt so bleiben, weil ich es ganz gern mochte, mit leichtem Gepäck unterwegs zu sein und eben nicht so viel Krempel zu besitzen. Das war auch die Idee daran, in die kleine Wohnung zu ziehen. Aber wie das so ist mit Büchern, die haben schon einen Weg, sich ins Leben zurückzuwieseln. Das kam dann immer mehr des Weges und irgendwann bin ich rückfällig geworden und habe dann hier in Lübeck auch mein altes, großes Buchregal langsam wieder aufgebaut. Nützt ja nichts, also keine Gegenwehr möglich.
Sie haben sich, als Sie nach Lübeck gezogen sind, einen Buchladen gesucht. Was muss ein Buchladen können, damit Sie treue Kundin werden?
Der Buchladen, den ich mir ausgesucht habe, der ist winzig klein. Der gehört Katrin Bietz und hat, ich glaube, 25 Quadratmeter. Und hat die Eigenart, dass alle Bücher, die sie dort hat, frontal aufgestellt sind. Man sieht also alle Cover. Das finde ich von vornherein schon mal toll, weil es einen nicht so erschlägt mit einer riesigen Auswahl, sondern man sieht gleich, was da auf einen wartet. Und was da auf einen wartet, ist eine verdammt gut kuratierte Auswahl. Man muss ja Vertrauen haben zu dem Buchhändler, dass der oder die einen super Geschmack hat und schon mal eine gute Vorauswahl trifft und einem auch was empfehlen kann, was so ungefähr auf den eigenen Geschmack trifft. Und da habe ich in Lübeck ein bisschen rumgeguckt, habe so verschiedene Buchläden mir angeguckt und bin dann da hängen geblieben, weil das passte.
Und warum muss es ein Buchladen sein? Warum gehen nicht 3?
Ja, ginge auch natürlich. Und wenn Katrin schon zu hat und ich ganz, ganz, ganz dringend jetzt ein bestimmtes Buch haben muss, dann gehe ich auch schon mal zur Konkurrenz. Das darf sie jetzt nicht hören. Und trotzdem finde ich es schön, jemanden zu kennen, der mich kennt. Also ich finde, das ist ein Vertrauensverhältnis, was man hat mit Buchhändlern. Also idealerweise. Das ist natürlich schwierig in großen Kettenbuchläden. In kleinen ist es sehr viel einfacher. Und ich mag das. Das ist meine Dealerin. Ich möchte von ihr ungestreckte Droge beziehen. Und das ist in diesen kleinen Buchläden einfach viel, viel besser.
In Eine Seite noch geht es auch ganz viel darum, dass Lesen eben nicht mehr nur heißt, dass man für sich alleine liest. Stattdessen wird Lesen immer mehr zu etwas, das Menschen auch miteinander verbindet. Zum Beispiel beim Silent Book Club in der Stadtbücherei. Da trifft man sich, liest gemeinsam, aber doch jeder für sich. Was ist der Spaß daran?
Genau das. Jeder bringt sein eigenes Buch mit Und das sind Bücher aus der gesamten Bandbreite der Literatur oder auch der Sachbücher. Und ich finde es immer unglaublich spannend zu schauen, was die anderen so lesen. Also jeder liest da so still eine Stunde lang, wie früher in der Schule, jetzt wird stumm gelesen. Aber die Atmosphäre ist aufgeladen von Konzentration und von Liebe zum Buch. Das allein mag ich schon mal wirklich gerne. Man wird selbstverständlich davon abgehalten, nebenbei mal nach dem Handy zu grabbeln, weil Konzentration und Ruhe, ganz toll, also auch als erzieherische Maßnahme. Und hinterher erzählt dann jeder ein paar Sätze über das, was er gelesen hat. Und ich habe immer mindestens 2, 3 Bücher, wo ich denke, ach, das klingt ja interessant, das muss ich mir mal genauer angucken. Es ist einfach schön, in der Gemeinschaft von Lesenden zu sein. Ich fühle mich da zu Hause und da braucht es jetzt auch gar kein großes Gespräch. Das habe ich an anderer Stelle in meinen Buchclubs, wo wir dann gemeinsam über ein ausgesuchtes Buch reden. Aber hier einfach nur unter anderen Liebenden zu sitzen, das finde ich wunderschön.
Beim Buchclub haben Sie unter anderem Eigentum von Wolf Haas gelesen, wo er seine Mutter porträtiert. Und Sie schreiben, man kann sich nicht über das Buch unterhalten, ohne auch die eigene Familiengeschichte zu besprechen. Inwiefern kann man sich über Geschichten und Bücher auch so auf einer tieferen Ebene begegnen, was ohne diesen Anlass vielleicht schwieriger wäre?
Das ist wirklich wie eine gute Diskussionsgrundlage, ne? Auf die ermutigt, einfach mal hinzuschauen in ein paar Ecken, die man sich vielleicht nicht so ohne weiteres selber angucken würde, wie in diesem Fall das Verhältnis zu den eigenen Eltern, den älter werdenden Eltern. Das ist einfach ein sehr, sehr guter Anlass, auch für jeden Einzelnen natürlich schon, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, noch einfacher natürlich auch, sich auszutauschen und zu schauen, was habt ihr für Erfahrungen, wie seht ihr das, was passiert bei euch im Kopf, wenn ihr dieses Buch lest. Ich finde ja beim Austausch über Bücher so spannend, dass tatsächlich jeder sein eigenes Buch liest mit den eigenen Assoziationen, Erfahrungen, Gedanken, Erwartungen, also es ist dasselbe Buch, aber es sind unterschiedlich gelesene Bücher. Und darüber zu reden, das macht einfach großen Spaß. Man sieht, es gibt so verschiedene Arten, die Welt anzuschauen. Anhand eines Buches kann man das sehr gut erfahren. Und ich finde, das sorgt dafür, dass man, glaube ich, insgesamt empathischer ist für die Tatsache, dass andere Leute die Welt anders sehen. Einfache Idee, aber man muss es ja immer mal wieder am eigenen Leib erfahren.
Ich fand den Gedanken total spannend, dass man sich beim Lesen immer abgleicht mit den Protagonistinnen und Protagonisten. Was kann man beim Lesen vielleicht auch über sich lernen?
Ja, eben das, ne? Wie ähnle ich dem Protagonisten? Bin ich so? Bin ich ganz anders? Inwiefern bin ich anders? Dieser Abgleich sorgt ja dafür, dass man erstmal so eine Selbstanalyse fast schon macht, ne? Also würde ich wie Raskolnikow aus Spaß jemanden umbringen? Nein, höchstwahrscheinlich nicht. Aber würde ich wie Penelope 10 Jahre auf meinen blöden Gatten Odysseus warten? Vielleicht nicht, vielleicht aber doch. Und was wären die Umstände, die dazu führen würden, das zu tun? Also das Buch ist wie so eine Art Spiegel, in dem man schaut und dann sich selber entdeckt. Manchmal protestiere ich gegen Bücher und denke, was für ein Quatsch. Also wie kann man so denken, wie kann man so leben oder fühlen? Und manchmal denke ich, ja, das kommt so meiner Weltsicht oder meiner Erfahrung schon relativ nah. Also dieser ständige Vergleich ist absolut toll, nützlich.
Sie schreiben auch über Ihre Begeisterung für Bookfluencer. Ja, ein relativ neues Phänomen. Und da gehört es dazu, sich so Challenges zu stellen, also Herausforderungen. Was war eine Herausforderung, die Ihnen gut gefallen hat?
Also das machen tatsächlich ja nicht nur Bookfluencer, sondern inzwischen auch etablierte Medien wie zum Beispiel die New York Times, die ihren Lesern jeden Sommer auch so eine kleine Challenge liefert. Was ein bisschen dazu insgesamt in die Tatsache passt, dass Lesen mehr und mehr was Spielerisches bekommt. Ja? Also es ist halt nicht mehr dieses ernste, trostlose, graue Ding, was es vor Jahr und Tag noch waren oder was viele vielleicht mit dem Thema Lesen verbinden, sondern das kann einfach ein super Spiel sein. Zum Beispiel, lies ein Buch aus deiner Sammlung, wo eine Pflanze auf dem Cover ist. Das ist jetzt völlig willkürlich, völlig random, aber man denkt, ach ja, warum eigentlich nicht? Man greift also zu einem Buch, was jetzt vielleicht nicht unbedingt dran gewesen wäre, aber was jetzt dadurch, dass es ein Spiel wird, auf einmal mehr Spaß zu machen scheint. Also manchmal ist es ja so, das kenne ich auch ganz gut, dass man einfach in so einer Leseflaute ist und überhaupt keinen Bock hat und denkt, ach nö, jetzt, ich weiß nicht, muss jetzt nicht sein. Gerade für Vielleser wie mich ist das gar nicht so selten. Und dann ist es auch schön, sich so eine kleine Challenge zu stellen. Ich habe das im Buch so gemacht, dass ich in einer Woche jeden Tag so ein kurzes Buch, also nicht länger als 150 Seiten, die kann man ja leicht schaffen an einem Tag, zu lesen, um einfach wieder in Gang zu kommen, um zu sehen, ah ja, toll, es ist aufregend, wieder Stoff zu sich zu nehmen. Das sind dann eben kleine Häppchen, kleinere als so ein 1000-Seiten-Monster. Und sich da selbst so ein bisschen herauszufordern, finde ich ganz toll. Auch mal was zu lesen, was so komplett nicht der eigene Geschmack ist, ein ganz anderes Genre zu lesen. Ich habe zum Beispiel auch im letzten Jahr ein Buch aus dem Genre Romantasy gelesen von Rebecca Yarros. Die war damals Platz 1 bis 3, glaube ich, der Bestsellerliste. Und ich dachte, na, muss man sich mal angucken, sowas. Ist wirklich nicht mein Buchgeschmack, aber ich wollte es mir zumindest mal geben. Und auch das finde ich spannend, so in gewisser Weise über den eigenen Buchschatten zu springen und andere Genres einfach mal zu sich zu nehmen. Immer interessant. Auch wenn man es hinterher in die Ecke feuert und sagt, nie wieder, aber es ist ja eine Erkenntnis.
Oder sich an so Projekte zu wagen wie Krieg und Frieden.
Ha! Ja, allerdings, das war ein Projekt. Das habe ich aus gutem Grund jahrelang natürlich nicht gelesen, weil es 2000 Seiten dick ist. Und du denkst, ja, wenn ich mal alt bin, ne, und wirklich viel Zeit habe, dann vielleicht. So, jetzt war ich aber alt geworden und hatte viel Zeit, also es gab keine Ausrede mehr. Und der Grund, warum ich es dann tatsächlich endlich in die Hand genommen war, war die Tatsache, dass der Strandkorbvermieter Roger, der die Strandbude hat in der Nähe von meiner Wohnung an der Ostsee, mir erzählte ganz beiläufig, dass er 3-mal Krieg und Frieden gelesen habe. Und ich dachte, was? Wie bitte geht das denn? Und war so verblüfft, dass ich dachte, so jetzt ist es aber mal dran. Ne? Und dann habe ich hinterher auch mit Roger ein sehr gutes Gespräch gehabt über Krieg und Frieden, das ich sonst nicht gehabt hätte. War schön.
Als Lübeckerin kommen Sie ja auch an Thomas Mannig vorbei und haben sich für Ihr Buch auch an den Zauberberg rangemacht, mit Folgen.
Ja, ich hatte das sogar im Jahr davor gelesen, weil ich auch dachte, komm, jetzt wohnst du in Lübeck, jetzt muss aber mal der Zauberberg ran. Ist ja auch ein ähnliches Monster, auch so ein 8000er der Literaturgeschichte. Und war dann so bezaubert von dem Buch, so eingenommen, dass ich sofort Mitglied der Thomas-Mann-Gesellschaft wurde und auch sofort zu einem Kongress der Thomas-Mann-Gesellschaft ging. Ein 3-tägiges Treffen, was sich um den Meister und auch um den Zauberberg drehte und was auch wieder eine ganz andere Welt war für mich. Also lauter Tweedjackenträger, Grauköpfige, die dort ernst zusammenstanden oder dann irgendwann auch nicht mehr so ganz ernst. Eine neue Welt, eine total interessante Welt, die hat mir sofort richtig viel Spaß gemacht.
Das machen Sie aber ohnehin gerne, ne? Sich so komplett in Themen dann auch reinzufräsen.
Mache ich ganz gerne. Also wenn ich mich an irgendetwas festbeiße, dann geht das gerne mal in die Tiefe. Es ist so ein schmales Loch, das dann sehr tief runtergeht, das ich betrete. Ein Rabbit Hole, wie man heute sagt, genau. Also zurzeit gerade, ich hatte die schreckliche Verfilmung von Wuthering Heights gesehen und fangen dann daraufhin an zu schauen, warte mal, also ich habe ja noch etliche Bücher in meinem Regal, die sich mit Emily Bronte beschäftigen, das tolle Buch von Mito Sanyal über sie, dann es liegt hier gerade rum, also deshalb erzähle ich es auch, das ist eins von der Schwester von Emily Bronte, Anne Bronte, von der praktisch nie was gelesen wird, wo ich dachte, jetzt ist das Mädchen aber auch mal dran und so, also es ergeben sich dann sofort aus einem Buch 10 und das macht die Sache nicht gerade übersichtlicher in meinem Leben, um es vorsichtig zu sagen.
Finden, was man nicht gesucht hat, schreiben Sie, ist der Sinn des Lesens. Mhm. Was waren so Funde, die Sie begeistert oder entzückt haben in der letzten Zeit?
Finden, was man nicht gesucht hat, ist übrigens auch der Sinn des Lebens, wie ich finde. Also immer wieder überrascht zu sein von Dingen. Ich bilde mir ein, Lesen macht auch aufmerksamer, genau für solche Dinge. Ich habe den Eindruck, ich gucke einfach genauer hin und bemerke Dinge mehr, auch im wahren Leben. Also wenn ich zu meinem Stammitaliener gehe, bemerke ich auf einmal Dinge, die mir früher entgangen sind. Und ich frage dann auch gleich nach und rede dann auch gleich gerne mit ihm darüber. Also Lesen bildet auch in dieser Hinsicht. Was habe ich ansonsten an Dingen gefunden? Das Lustige ist, ich habe halt in meinem Bücherschrank hauptsächlich Bücher, die ich noch nie gelesen habe, die Überraschungen noch für mich bereithalten. Diese Überraschungen führe ich mir systematisch zu, indem ich beim Schuhanziehen auf meiner Flurbank immer mehr irgendein Buch greife und da reinlese und dann zum Beispiel in Montaignes Essays auf eine Stelle stoße, die so zeitgenössisch ist. Das Buch ist von 1500 irgendwas und du denkst, das ist vorgestern geschrieben. Diese Verbindung über alle Jahrhunderte hinweg finde ich auch immer wieder faszinierend. Oder wenn ich auch irgendeine Stelle von Seneca lese und denke, das ist taufrisch, das ist gerade gestern gedacht worden, das ist ja einfach unglaublich. Und immer wieder verblüfft zu sein davon, das ist, glaube ich, für mich das allergrößte Vergnügen an diesen Entdeckungen, die man macht, ohne je nach ihnen gesucht zu haben.
Ich glaube, 7000 Bücher, ne? Schafft man in einem Leben maximal?
3000 eher. Also ich habe es tatsächlich nicht nachgerechnet. Das hat tatsächlich, wer war es? Arno Schmidt mal probiert auszurechnen. Das ist nicht so viel, ne? Da sollte man tunlichst irgendwie sich aussuchen, was man liest und vielleicht doch nicht Rebecca ja auch so nehmen. Aber nein, ich quatsch, ich will das niemandem ausreden. Das ist eine gute Unterhaltung, ganz bestimmt. Und es heißt nun nicht, dass man nur Krieg und Frieden oder Dostojewski oder Seneca oder so lesen muss. Im Gegenteil, ich bin ein großer Freund von Quatschbüchern, von Krimis, von Dingen, die einfach Spaß machen, die man auch nach dem Lesen sofort vergessen kann. Das ist jetzt nicht so, dass man da die Zeit nicht verschwenden kann. Ich glaube, kein Buch ist je verschwendete Zeit. Davon bin ich überzeugt.
Bücher können ja auch in bestimmten Lebenssituationen helfen. Mhm. Was waren da wichtige Bücher für Sie?
Ich hatte mal eine akute Phase von heftigstem Liebeskummer. Wirklich schlimm. Also die Liebe meines Lebens hatte mich verlassen und ich dachte, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und da kamen dann doch ein paar Bücher des Weges. Zum Beispiel Joan Didion, Das Jahr des magischen Denkens. Sie schreibt in diesem Buch über den Tod ihres sehr geliebten Mannes. In meinem Fall war es kein Todesfall, es fühlte sich nur so an. Aber wir waren beide in der Situation, einen absolut unerträglichen Verlust erleben und durchleben zu müssen. Und da hat sie mir sozusagen per Buch die Hand gereicht. Das war einfach wahnsinnig tröstlich zu merken, oh, du bist nicht allein in deinem Schmerz. Da gibt es noch viel mehr Leute auf der Welt. Und auch die sind irgendwie durchgekommen.
Eine Seite noch, warum Lesen uns glücklich macht, heißt ihr neues Buch. Was ist das, was Sie am Lesen am glücklichsten macht?
Genau die Tatsache, dass ich so viel mehr erleben kann im Lesen, als ich durchs Leben erleben kann. Ich habe Begegnungen mit anderen Menschen, mit anderen Zeiten, mit anderen Kontinenten, in die ich wahrscheinlich selber nie bereisen werde. Aber ich habe eine Idee, wie es sich in einem ostafrikanischen Dorf 1914 gelebt hat oder in Sri Lanka oder so. Ich tauche in die Köpfe von Menschen, die vor 1000 Jahren gelebt haben, wie einer japanischen Hofdame in Sei Shonagons Kopfkissenbuch zum Beispiel und denke, ah, Mädchen, wir hätten einen lustigen Abend zusammen gehabt, ganz bestimmt. Die Tatsache, dass meine Welt so viel breiter, größer, weiter, schöner, bunter wird durch das Lesen, das ist das, was ich allein am allermeisten daran liebe. Und das ist, meine Güte, das kann jeder haben, ne? In jeder Stadt steht eine Stadtbücherei und man kann für 2 Groschen irgendwie ein Buch und so einen Ausflug in eine neue, fremde Welt sich holen. Das finde ich nach wie vor sensationell.
Sie schreiben ganz viel über Ihre Leidenschaften und über Dinge, die Sie glücklich machen. Haben Sie ein Talent zum Glücklichsein?
Ach, das wäre vermessen, wenn ich jetzt einfach Ja sagen würde. Aber ich möchte gerne Ja sagen, weil ich schon den Eindruck habe, dass es mir aus vielen Gründen einfach unglaublich gut geht gerade und ich dafür ein Gespür habe und auch eine große Dankbarkeit habe, dass es mir so gut geht. Ich sorge schon dafür, dass ich glücklich bin, indem ich Dinge tue, die mich glücklich machen. Ob das jetzt Reisen ist oder Gärtnern oder Lesen oder eben auch Schreiben, das habe ich ja Gott sei Dank in der Hand. Das hat nicht jeder so schön in der Hand wie ich. Also ich empfinde das als tatsächlich großen Luxus. Und auch eine große Ausnahme. Aber ich glaube, die Dankbarkeit dafür, die ist immens. Und auch das Wissen, dass man das sehr gut pflegen muss und dafür sorgen muss tatsächlich. Das habe ich, das tue ich und ich hoffe, das wird mir auch ewig so weitergehen.
Gehört es auch dazu, sich hier oder da mal radikal für oder gegen Dinge zu entscheiden, wie ein Buch wegzulegen, wenn es nach 100 Seiten mich nicht catcht?
Unbedingt. Also niemand ist verpflichtet, ein Buch, das er nicht mag, fertig zu lesen. Ganz und gar nicht. Weg damit. Nee, man muss sich nicht durchquälen, finde ich, durch Ungeliebtes. Und das gilt für Bücher genauso wie für alles andere im Leben. Es gibt ja den alten, gar nicht so unwahren Spruch, dass das bekannte Unglück stärker ist als das unbekannte Glück. Also da weiß man, was man hat, auch wenn es einen nicht froh macht, während das unbekannte Glück halt sehr viele Eventualitäten hat, wo man gar nicht weiß, was passiert mir denn da? Macht es mich denn überhaupt auch wirklich glücklich? Wenn man allerdings einmal oder mehrfach erlebt hat, wie schön das ist, dann doch den Sprung zu machen und zu sagen, nee, ich will das aber ganz anders und das mache ich jetzt. Auch übrigens mit ungewissem Ausgang, muss ja nicht immer alles gut gehen, ne? Dann ist das auch sehr suchtbildend. Also ich bin da inzwischen sehr gut geworden, mich von Dingen zu trennen, Ideen, Konzepten, Orten, Menschen, die einfach, was einfach nicht mehr geht. Und es bringt einen weiter. Es sorgt für Überraschungen, für neue Erkenntnisse, für mehr Spaß im Leben allemal. Und dieses auch ein bisschen spielerische, experimentellere Umgehen mit Leben, da ist so viel, was auf einen wartet, was man noch machen könnte. Und aus diesem Konjunktiv, ich könnte, hin und wieder ein ich kann machen, ist wahnsinnig befriedigend, finde ich.
Das Buch ist draußen. Haben Sie jetzt mehr oder weniger Zeit zum Lesen?
Das wird sich herausstellen. Also ich bin ziemlich viel unterwegs auf Lesetour in den nächsten Wochen und Monaten. Und schau mal, ne, was auf mich zukommt. Das Tolle ist natürlich, wenn man auf Lesetour ist, fährt man im Zug. Was man im Zug sehr gut tun kann, ist lesen. Also ich bin sicher, ich komme zu meinem Pensum. Da mache ich mir gar keine Sorgen.
Maike Wendemuth, viel Spaß auf der Lesetour und vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.